Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist heute ein besonderer Tag für die Pfingstgemeinde. Das wurde schon mehrfach gesagt und es ist gut so, dass es mehrfach betont wird. Ein besonderer Tag, weil die Gemeindekoordinaten, wenn ich das mal so sagen darf, neu justiert werden. Es geht um Gemeinde und ihre Leiterschaft. Ihr könnt die Folie, die einzige zur Predigt, mal anwerfen. Begleitet uns die ganze Zeit. Es geht um Gemeinde, grundsätzlich um Gemeinde und ihre Leiterschaft, aber im Besonderen um die Pfingstgemeinde und ihre Leiterschaft. Und ich möchte da ein großes Gerüst drumherum bauen, damit wir alle nochmal ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal verstehen, was ist eigentlich Leiterschaft und was ist sie nicht. Die Bibel gibt uns Eckdaten zuerst mal für Gemeinde. Es ist interessant, dass in den Evangeliumsberichten, also in sozusagen der höchsten Offenbarung Gottes durch Jesus, nur an zwei Stellen von Gemeinde die Rede ist. In dieser, die ich gerade vorgelesen habe, Matthäus 16, in den Versen 13 bis 18 und an einer anderen Stelle noch, wo es um Innengefüge, wo es um Streitigkeiten in der Gemeinde geht. Ansonsten wird im ganzen Neuen Testament in den Reden Jesu nirgendwo von Gemeinde gesprochen. Erst in den apostolischen Briefen wird es ausgeführt, wie Gemeinde eigentlich gestaltet wird. Und deswegen habe ich ganz bewusst heute Morgen mal diese Aussage an den Anfang unseres Denkens gestellt. Jesus selbst sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Bibel gibt uns tatsächlich dann so ein paar Eckdaten dazu. Gemeinde soll Ort der Offenbarung Gottes sein, soll Ort der Heilung sein. Ist aber auch, wie wir alle wissen, Rolf hat es schon angedeutet heute Morgen, ist auch wirklich ein Ort der Herausforderung. Überall da, wo Menschen miteinander in enger Beziehung unterwegs sind. Das Wichtigste aber ist, dass alles in allem Gemeinde Jesu Christi und so auch in Teilen jede einzelne Ortsgemeinde die berufene Nachfolgerin Jesu ist. Berufene Nachfolgerin. Das ist nicht ein einzelner Mensch, das ist nicht ein Stellvertreter, sondern es ist ein Verbund, die Gemeinde Jesu Christi. Berufene Nachfolgerin mitten im Leben der Menschen. Das ist der Plan. Und das ist genau auch diese gigantische Herausforderung. Zu den Eckdaten. Das erste dieser Eckdaten ist, Christus selbst baut seine Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18 haben wir gelesen. Ich habe bewusst nach der neuen Genfer Übersetzung gelesen. Die finde ich da ganz besonders an der Stelle. Schön kundenfreundlich, schön leicht verständlich. Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, sagt Jesus zu dem Petrus. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir diese Erkenntnis offenbart, nämlich dass du bist Christus, der lebendige Gottes Sohn, sondern mein Vater im Himmel. Und deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit all seiner Kraft wird nicht stärker sein als diese Gemeinde. Ganz kurz dazu, nicht etwa auf dem Menschen Petrus will er seine Gemeinde bauen, auch nicht auf dem Bekenntnis eines Menschen will er seine Gemeinde bauen, sondern auf der Offenbarung seiner Person. Auf der Offenbarung Jesu Christi baut Christus seine Gemeinde. Ein Mensch, der angefangen hat, an Christus zu glauben und von innen heraus neu geworden ist, so sagt uns die Bibel das ja, hat eine Offenbarung Jesu Christi in seinem Leben gehabt. Einen Offenbarungsmoment. Wenn du mal zurückguckst in deine Geschichte, in deine Glaubensgeschichte, dann gab es mindestens am Anfang einen krassen Offenbarungsmoment, nämlich den Moment der Erkenntnis, wo du wusstest, Es ist das einzig Richtige, wenn ich diesem Christus mein Leben anvertraue. Bom. Das hat uns nicht menschliche Klugheit gesagt. Da kann man 100.000 Jahre argumentieren und man wird es nicht ergreifen können. Es geht um die Offenbarung Jesu Christi in jedem einzelnen Herzen eines gläubigen Menschen. Und das ist der Felsen, auf dem Christus seine Gemeinde zusammenstellt. Und das ist durch und durch göttlich, das ist gigantisch, aber auch total entspannend. Ich muss mir nicht irgendwas in meinen Argumenten zurechtlegen oder nicht irgendwas Kognitives verstehen oder schlau genug sein, damit ich Zusammenhänge verstehe. Es geht um die Offenbarung Jesu Christi nach der Gnade Gottes. Damit baut unser Herr seine Gemeinde. Und wichtig für uns zu verstehen, er baut Gemeinde. Und das ist ein wichtiger Gedanke auch heute Morgen für uns. Unser Herr hat diese, seine Gemeinde hier in Clausthal, die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld, nie aufgegeben. Er hat Menschen aufs Herz gegeben, diese Gemeinde zu gründen. Und er hat dafür gesorgt, dass sie besteht und lebt und wird dafür sorgen, dass sie sich weiter und weiter und weiter entwickelt. Amen. Amen. Das zweite dieser Eckdaten ist die königliche Priesterschaft aller Gläubigen. Den meisten von euch wird das geläufig sein, vielleicht nicht allen. Ich gehe noch mal ganz kurz darauf ein. Es gibt eine eindeutige Aussage in der Offenbarung, Offenbarung 1, Vers 6, da schreibt der Apostel Johannes, einer der 12 unmittelbaren Jünger Jesu, an die 7 Gemeinden, wohlgemerkt, an die 7 Gemeinden adressiert in Kleinasien, ihm, der uns liebt und der uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich, Luther übersetzt Könige, und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gehört die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Das ist die Einleitung der Offenbarungsschrift. Ihm, der uns, diejenigen, die zur Gemeinde gehören, zu Königen und Priestern seinem Gott und Vater gemacht hat. Das ist auch für Gemeinde, gerade auch fürs Leitungsverständnis, ein ganz extrem wichtiger Gedanke. Im Unterschied zum alten Bund sind im neuen Bund nicht einzelne Menschen gesalbt mit dem Heiligen Geist und herausgerufen. Das waren im alten Bund tatsächlich Könige, David zum Beispiel, und Priester. Die Priester, die als Mittler sozusagen zwischen Gott und den Menschen, zwischen Gott und dem Volk fungierten. Im Gegensatz dazu ist ein gigantischer Kulturwechsel im Neuen Testament, im Neuen Bund, ist jeder Mensch, der an Christus glaubt, vor Gott wie ein König und Priester. Das heißt, jeder für sich, der glaubt, hat einen Zugang zu Gott. Niemand braucht eine andere Person, niemand, der glaubt an Christus, braucht eine andere Person oder gar einen Amtsträger, um Zugang zu Gott zu bekommen. Das beinhaltet aber auch, dass jeder auch Verantwortung hat in seiner Beziehung zu Gott erstmal. Jeder Einzelne, und bitte, das sollten wir uns alle heute Morgen nochmal auf der Zunge zergehen lassen, jeder Einzelne hat für seine Beziehung zu Gott zuerst mal selbst Verantwortung. Durch Christus bist du, wenn du an ihn glaubst, wie ein König und ein Priester, der jederzeit zum Thron der Gnade kommen kann und der auch die Stimme Gottes hört. Verantwortung für sich selbst und die Gottesbeziehung, aber auch gleichzeitig Verantwortung für den Verbund, für diese Zusammenstellung, für das, was Gott gesammelt hat. All diese einzelnen Könige und Priester, die zusammen zu einem Verbund gehören. Es ist tatsächlich so, und da schleicht sich auch in Freikirchen immer wieder so was ganz Komisches ein. Es ist tatsächlich so, dass es im Neuen Testament, in neutestamentlicher Gemeinde, keine Amtsträger gibt innerhalb der Gemeinde, die irgendwelche geistlichen Dimensionen für den Einzelnen vermitteln. Es gibt Mitarbeiter nach dem Text des Neuen Testaments und Diener. Da komme ich nachher noch drauf. Gemeinde Christi braucht keine Amtsträger als diejenigen, die Gott verstehen und das dann weitergeben. Aber, und das ist das dritte der Eckdaten, Gemeinde braucht eine göttliche Ordnung. Denn Gott hat gesetzt, schreibt Luther, übersetzt Luther, die Worte im Epheserbrief, die Worte des Paulus im Epheserbrief. Und es ist ein ganz eindrücklicher und ein ganz besonders schöner Text. Dieser Epheserbrief ist ein Text an ganz viele Gemeinden, an Rundschreiben, an die Gemeinden in Kleinasien. Und deswegen absolut gemeindespezifisch. Es ist nämlich total interessant und eigentlich auch total erschreckend, dass schon in der Zeit, in der Paulus diese Briefe schrieb, nämlich ungefähr so um 60 nach Christus, da war schon eine Generation Gemeinde unterwegs. Und ihr werdet es nicht glauben, die hatten schon genau dieselben Probleme wie wir. Da gab es ein Gerangel um Ämter, da gab es ein Gerangel um Zuständigkeiten. Einer wollte wichtiger sein als der andere. Und dieses ganze Gefüge musste einfach auf neuen Grund gestellt werden. Das könnte der Paulus auch genau heute, 2000 Jahre später, an uns geschrieben haben. Ich lese mal bewusst einen längeren Abschnitt aus dem Epheserbrief. Kapitel 4. Zuerst da oben steht's, Vers 7 und dann Verse 11 bis 15. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und dann weiter Vers 11. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns in ihren falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe und der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, nämlich Christus. Ihm, Christus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Ihm, Christus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Das muss über jeder Gemeinde stehen. Ich finde dieses Bild interessant, irgendwie abgefahren, aber auch sehr eindrucksvoll, dieses Bild von dem Körper. Das ist eine tolle Fortsetzung von den ganzen Bildern, die Jesus so gebraucht hat, um Menschen verständlich zu machen, was er eigentlich meint mit seinen geistlichen Inhalten. Dieses Bild von dem Leib Christi, das Bild von einem Körper. Jeder von uns in jeder Kultur zu jeder Zeit kann das instantly verstehen, was damit gemeint ist. Offensichtlich ist es so, dass Gott die Beschaffenheit seines Leibes, also Synonym für Gemeinde, zur Chefsache macht. Die Beschaffenheit, das heißt die Gesundheit seines Leibes, Gemeinde, macht er zur Chefsache. Denn wir haben gelesen, Gott hat gesetzt, jeden an seinen Platz. Einige an besonders verantwortungsvolle Plätze, um die Gläubigen zuzurüsten, um die zu fördern, sie in ihrer gottgewollten Aufgabe auf den Weg zu bringen und darin zu begleiten. Und ganz bewusst, und das betrifft jetzt uns ganz konkret hier als Pfingstgemeinde, gehe ich jetzt nicht im Detail auf den Episkopos ein aus dem Timotheusbrief. Episkopos ist das abgeleitete Wort daraus, ist Bischof. Das ist für uns so in unseren Gedanken und in unserer Kultur eher so ein Hirtenverständnis. Der Bischof ist so der Hirte mit diesem Hirtenstab. Ich gehe bewusst nicht nur darauf ein, sondern bewusst auf diesen breiteren Fächer, der uns hier im Epheserbrief beschrieben wird, auf diesen breiteren Fächer von Leitungsgaben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Der fünffältige Dienst, der legendäre fünffältige Dienst, wir dürfen ihn nicht überhöhen. Er wird nur ein einziges Mal genannt in der Bibel. Manche machen da eine ganze Gemeindephilosophie draus. Und trotzdem sind die Gedanken total wichtig. Ein breiter Fächer von Leitungsgaben. Gott setzt Leiterschaft. Und er setzt Leiterschaft immer im Team. Im Gegensatz tatsächlich zu alttestamentlichen Zeiten, das ist ja völlig logisch, wenn einzelne Menschen herausgerufen und gesalbt und befähigt waren, wie zum Beispiel David, waren auch einzelne Menschen Leiter und Könige. Aber in neutestamentlichen Zeiten ist es ein Verbund von Königen und Priestern, die zusammen Leitungsverantwortung übernehmen. Immer im Team. Das traut Gott uns offensichtlich zu. Das ist nämlich eine riesige Herausforderung, ihr Lieben. Und wenn man dann noch bedenkt, dass dieses Team nicht aus gleichgeschalteten, gleich tickenden, völlig gleichbegabten Leuten besteht, das wäre ja super fantastisch harmonisch und alle würden immer das Gleiche denken und immer das Gleiche wollen. Ganz im Gegenteil, wird dieses Team zusammengesetzt im besten Fall aus ganz vielen verschiedenen Begabungen, die auch mal Fliehkräfte in verschiedene Richtungen haben. So mal aus der Praxis geplaudert, ja, wenn du so einen Evangelisten im Team hast, als hirtlich begabter Mensch, der mal sagt, Mann, immer kreisen wir um den eigenen Pott, die Leute sind heilig genug, jetzt lass uns doch endlich mal zu den Leuten gehen, die Jesus noch gar nicht kennen. Da könntest du sagen, ja, stimmt eigentlich, komm, lassen wir das mal fürs Innensystem und gehen mal nur auf die Straße oder nur unter die Menschen oder versuchen ökumenische, aber diakonische Projekte auf die Beine zu stellen. Nein, es ist nicht das eine oder das andere, es ist beides. Und diese beiden Fliehkräfte, nur mal am Beispiel dieser beiden, die müssen eins sein in einem Team. Und das, ihr Lieben, geht nur durch den Heiligen Geist. Und das geht nur durch einen starken Verbund, der auch dahinter ist. Und da ist Gemeinde gefragt. Das geht durch den starken Verbund von Menschen, die zu einer Gemeinde gehören und darum wissen. Denn da ist ja das Gabenspektrum noch viel vielfältiger. So, der Apostel ist der Stratege, der Gründer, der eine strategische Sicht für Reich Gottes hat. Paulus ist der Prototyp Apostel, der in neutestamentlichen Zeiten, also in Zeiten der Gründung von Gemeinde, an ganz bewusst strategischen Punkten wie Korinth, wie Thessaloniki heißt es heute, Thessaloniki hieß es, glaube ich, damals, ja, an diesen strategischen Punkten Gemeinden gegründet hat, weil er wusste, diese Städte haben Bedeutung für das Hinterland. Das ist genial. Da muss erst mal einer drauf kommen. Das wird meistens nicht einer sein, der schön für die Schäfchen in der Gemeinde sorgt, sondern das ist ein Mensch, der weit drüber hinaus guckt und sagt, so, diese Region, das nehmen wir ein fürs Reich Gottes. Der Prophet natürlich auch mit der geistlichen Weitsicht. Hirte und Lehrer extrem wichtig für Stabilität und Ausrichtung. Gott setzt Leiterschaft. Und auch für uns können wir das nehmen, dass Leiterschaft, und ich gebrauche ganz bewusst diesen Begriff Leiterschaft und nicht Ältestenschaft, da gehe ich gleich noch drauf ein, Leiterschaft gibt Sicherheit und Weite. Das ist die Aufgabe von Leiterschaft. Sicherheit, das sind eher so die hirtlichen, lehrenden Menschen, und die Weite sind eher die apostolisch, evangelistisch, prophetisch Begabten. Beides muss drin sein im Leitungsteam. Sicherheit und Weite. Und es ist wirklich wieder einmal mehr eine besondere Freude, wenn wir heute ein Leitungsteam einsetzen. Wir haben uns viel Gedanken genau um diese Dinge gemacht. Und auch in der Konstellation, in der es an den Start geht, in der wir uns auf den Weg machen, die ist ungewöhnlich. Die gab es bisher noch nicht in dieser Gemeinde. Unkonventionell, ganz anders als früher. Es wird in diesem Team neben mir zwei Älteste geben und drei Beisitzer als Mitdenker, Unterstützer, als Menschen, von denen sich herausstellen wird, was von diesem Fächer der breiteren Gaben in ihnen wirklich greift, was an apostolischen, an evangelistischen, an prophetischen Gaben, zum Beispiel der Frank wird dabei sein, im Beirat, als ein Mensch, der ganz offensichtlich eine evangelistische wahrscheinlich auch eine apostolische Gabe hat. Das ist aber noch nicht so greifbar, dass man jetzt sagen kann, so hat, er hat ein Amt des... Er wird jetzt mit im Beirat sein. Wir sind aber zusammen ein Team. Ich als Pastorin, zwei Älteste, drei Leute, von denen es uns so wichtig, mir so wichtig war, dass ihre Gedanken mit im Team sind. Und das ist unkonventionell. Dieses Team ist die neue Leiterschaft für die nächste Zeit der Gemeinde. Und ich bin sehr gespannt, was sich entwickelt, weil wir glauben, dass in dieser Konstellation wir für Sicherheit und Weite mit der Kraft des Heiligen Geistes sorgen können. Und das ist wirklich toll. Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir wissen, Christus baut seine Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus Königen und Priestern. Jeder hat Zugang zu Gott. Und der Verbund Leib Christi, haben wir gerade gelesen in der Epheser Stelle, wird stabilisiert, Sicherheit, und ausgerichtet, Weite, durch Leiter. Alle zusammen, alle wir zusammen folgen Christus nach und alle wir zusammen entwickeln Profil, das charakteristische Profil der Pfingstgemeinde für unseren Verbund. So, was sind denn nun ganz konkret Leiter? Mensch, nochmal ganz konkret. Ganz wichtig für die Herzenskultur, für jeden Einzelnen von uns. Leiter sind alle Teil des Leibes. Das sind nicht irgendwelche abgefahrenen, überschwebenden, von oben herabkommenden Leute, die den anderen mal sagen, wo es lang geht, sondern Leiter sind Teil des Leibes. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, in diesem Bericht von dem Körper, den Paulus gibt, was sind eigentlich die Gelenke? Was sind eigentlich die Gelenke in dem Körper? Er sagt, jedes Glied hat seinen Platz. Der Körper wird aufgebaut durch Christus, durch den Heiligen Geist, durch die Liebe aufgebaut und zusammengehalten von den Gelenken. Ich bin heute Morgen mal so kühn und behaupte, die Gelenke sind die Leiter. Die sind definitiv nicht die lebensspendende Blutbahn. Das ist der Heilige Geist. Aber die Gelenke im Verständnis des Neuen Testaments, dass Leiter nicht herrschen, sondern dienen, lasst uns dieses Bild mal aufnehmen in unser Bewusstsein. Gelenke, die die Körperteile zusammenhalten und sie in Funktion bringen, damit ein Körper, ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, funktionsfähig, leistungsfähig wird. Es geht Gott nicht um Leistung, bitte nicht falsch verstehen. Aber ein gesunder Körper bewegt sich und tut das, wozu er da ist. Und so stellt sich das Gott von Gemeinde auch vor. Auch von uns als Pfingstgemeinde. Wenn nämlich die einzelnen Körperteile einfach hier so rumliegen, so hier mal eine Hand oder da mal ein Unterarm, da mal ein Fuß oder Unterschenkel, Oberschenkel, ohne Verbund, die sind zwar vielleicht für sich gesund, aber sie können nichts ausrichten, weil sie nicht im Ganzen zusammengebunden sind. Lasst mich dieses Bild nehmen. Die Leiterschaft sind die Gelenke, die alles miteinander verbinden. Um auf ein anderes Bild vielleicht auch noch hilfreich umzuswitchen, wir reden so viel von dem Hirten und der Schafherde. Die Leiter, so wie sie Teil des Leibes sind, sind sie auch alle Teile einer Schafherde. Es gibt Leitschafe, es gibt Schafe, die flankieren, die zuerst dem Hirten hinterhergehen. Und da möchte ich auch noch mal einem Mythos so ein bisschen auf die Sprünge helfen. In Hesekiel lesen wir, Hesekiel 34, Vers 23, da spricht Gott über sein Volk Israel. Das können wir aber tatsächlich, diesen Gedanken können wir übertragen, weil er im Neuen Testament wieder aufgenommen wird. Ich will einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, also den Nachfolger Davids, Jesus, der wird sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Einen einzigen Hirten. Ihr Lieben, es gibt einen einzigen Hirten, dem alle gläubigen Menschen nachfolgen. Es gibt nicht die vielen kleinen Hirten in den Gemeinden, denen die Menschen nachfolgen. Es gibt einen Hirten. Denn die kleinen Hirten, also die mit der hirtlichen Begabung in den Gemeinden, folgen auch diesem Hirten nach. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es gibt diesen einen Hirten, dem wir alle nachfolgen. Und tatsächlich, bitte nicht in dem Verständnis, kein leitender Pastor ist der Hirte der Gemeinde. Das möchte ich von keinem von euch hier hören. Es gibt Menschen mit hirtlichen Begabungen, die sind inspiriert, die haben so eine Gabe, auf die Menschen zu achten, zusammenzuhalten. So, das ist dieses klassische Ältestenverständnis auch. Und das ist total wichtig und gut. Ohne das wäre Gemeinde öde und würde schnell krank werden, gar keine Frage. Aber sie alle folgen in ihrer Inspiration dem einzigen Hirten, den es überhaupt nur gibt. Das heißt ganz konkret, dass Gemeinde auch von einem hirtlich begabten Menschen oder auch von einem apostolisch oder evangelistisch begabten Menschen nicht die umfassende geistliche Versorgung erwarten darf, weil er die gar nicht geben kann und gar nicht geben soll. In dem Bild von Gelenken halten die Leiter zusammen. Sie sorgen dafür, dass Menschen miteinander auf dem Weg sind. Aber sie sind nicht verantwortlich für die Qualität deiner Gottesbeziehung oder für deine Berufungsfindung. Die fördern, die sollen ausrüsten zum Werk des Dienstes. Ganz klar, haben wir gelesen, die fördern, unterstützen, die bringen auf die Spur und begleiten. Aber sie sind nicht dafür da, für dich zu sagen, ich glaube, da und da geht's hin und du sitzt da jahrelang und denkst, Menschenskind, wann sagt mir eigentlich endlich einer, was ich hier zu tun habe? Du bist König und Priester und du hörst die Stimme deines Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme. Und genauso geht es im Verbund auch so, dass man sich natürlich austauschen kann, sagen kann, Leute, betet mal für mich. Lasst uns mal zusammen beten, wo zwei oder drei, nicht wo zwei oder drei Leiter zusammen sind, sondern wo zwei oder drei christusgläubige Menschen zusammen sind, da ist Christus mitten unter ihnen. Ein einziger Hirte, dem wir alle nachfolgen. Und doch, Gott hat gesetzt, Leiter sind Förderer, Diener im Verständnis Gottes. Sie haben allerdings eine andere Autorität als die übrigen Gemeindemitglieder. Sie haben von Gott begabt besondere Antennen, wenn ich das mal so sagen darf, für die innere Sicherheit. Besondere Antennen für den Weitblick. Also das kann man schon so sagen. Das kann man auch in diesem Bild von den Gelenken erklären. Die Impulse vom Gehirn gehen zuerst an Muskeln, Nerven, die die Gelenke bewegen und durch die Gelenke werden eben die Gliedmaßen bewegt. Sie sind immer einen Schritt voraus, was das Gesamtsystem Gemeinde angeht. Und das ist tatsächlich so, dass es diese drei großen Bereiche, theologische Fragen, die Ausrichtung und die Förderung von Menschen betrifft, das ist das Leitungsgeschäft, indem wir uns jetzt auch in den nächsten Wochen intensiv mit verschiedenen Themen auf den Weg machen. Zum Beispiel klassische Geschichte, eine Vision einer Gemeinde. Es ist üblicherweise so, dass Gott über Leiter einer Gemeinde eine Vision, eine Ausrichtung gibt. Das entspricht einer guten göttlichen Ordnung. Und dass er auch Leiter befähigt, zu entdecken, so welchen Körperteil bewege ich jetzt denn mal dafür, damit dieser Teil der Vision umgesetzt werden kann. Antennen für die innere Sicherheit, Weitblick. Nicht fehlerlos im Lebenswandel, auch so ein Mythos, womit ich bitte unbedingt aufräumen möchte. Ein Leiter ist genau wie alle anderen Schafe kein fehlerloser Mensch. Aber er ist ein Vorbild in der Nachfolge. Er hat gelernt und macht sichtbar, wie man mit Fehlern umgeht. Wie man Gott um Vergebung bittet, wie man Buße tut und wie man sich neu auf den Weg macht. Vorbild in der Nachfolge. Ich möchte euch zum Schluss noch eine sehr schöne Passage aus dem Korintherbrief vorlesen, wo Paulus etwas über Leiter schreibt, wer sie eigentlich sind. Das ist eine bisschen andere Situation, da gab es Krach. Einige fanden Apollos ganz toll, andere Paulus und wollten den einen gegen den anderen ausspielen. Aber Paulus beschreibt etwas Grundsätzliches. 1. Korinther 3, Abvers 5, wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgabe, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Pfingstgemeinde, Clausthal-Zellerfeld, es ist Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und wir sind Gottes Ackerfeld, wir sind sein Bauwerk. Ich wünsche mir, dass die Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld eine durch und durch neutestamentliche Gemeinde ist. Und dass keine kulturellen, traditionellen, religiösen, was auch immer Vorstellungen uns im Griff haben. Ich wünsche mir, und das möchte ich aussprechen über dieser Gemeinde, dass Christus der Grund, der Felsen mit seiner Offenbarung und das Haupt dieser Gemeinde ist. Ich möchte aussprechen, dass diese Gemeinde ein Verbund von Königen und Priestern ist, die eigenverantwortlich sind in ihrer Beziehungsverantwortung, eigenverantwortlich, aber nicht eigendynamisch, eigenverantwortlich gesetzt in einen Verbund. Und ich spreche aus, dass dieser Gemeinde ein Leitungsteam Sicherheit und Ausrichtung gibt, so wie Gott es will. Und die Fülle Christi wird sichtbar und erfahrbar in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, nicht nur in dieser Stadt, sondern weit über diese Stadt hinaus. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil es Gottes Bau ist, den er an diese Stelle gesetzt hat. Amen.